Schon eine ganze Weile hat sich die Wissenschaftsecke nicht mehr mit dem Klima befasst. Der Grund dafür ist nicht etwa, dass es dazu keine neuen Erkenntnisse gegeben hat. Und die Wissenschaftsecke ist auch nicht etwa der Auffassung, dass das Thema an Bedeutung verloren hat, wie es die allgemeinpolitische Diskussion manchmal vermittelt. Deshalb kommen wir jetzt auf das Thema zurück, und zwar gleich in zwei aufeinanderfolgenden Ausgaben. Heute befassen wir uns mit neueren Erkenntnissen über den Klimawandel selbst und seine Folgen. Und in der nächsten Wissenschaftsecke greifen wir ein paar von den Maßnahmen heraus, die in diesem Zusammenhang als sinnvoll erörtert werden. Dieser heutige Rückblick auf neuere Erkenntnisse zum Klimawandel beginnt beim Weltwassertag am 22. März des Jahres. Übrigens war das diesjährige Motto des Tages ein nur auf den ersten Blick ganz ungewöhnliches. Es hieß nämlich Water and Gender. Where water flows, equality grows. Übersetzt mit Wasser und Geschlecht. Wo Wasser fließt, wächst Gleichberechtigung. Wo nämlich kein sicherer Zugang zu Wasser besteht, und das gilt trotz erheblicher Fortschritte noch immer für rund 2,1 Milliarden Menschen, da leiden zuallererst die Frauen. Sie sind dort nämlich die Wasserträger, die das Wasser nach Hause tragen. Und nach groben Schätzungen leisten Frauen und Mädchen weltweit täglich rund 250 Millionen Stunden für das Wasserholen. Mehr als dreimal so viel übrigens wie Männer. Das Helmholtz-Zentrum für Geoforschung hat zu diesem Weltwassertag auf Satellitendaten hingewiesen, mit denen das Schwerefeld der Erde über nunmehr 24 Jahre gemessen wird. Aus diesen Daten lässt sich nämlich die Menge des in der Erde gespeicherten Wassers ableiten. Global gesehen nehmen danach auch die Extreme der Wasserspeicherung zu. Während 2009 noch 75% der Landfläche einen normalen Wasserspeicher aufwiesen, waren es 2025 nur noch knapp ein Drittel. Diese Entwicklung ist zu großen Teilen auf die Zunahme trockener Gebiete zurückzuführen, deren Anteil sich von 12% im Jahre 2009 auf nahezu 43% im Jahre 2025 mehr als verdreifacht hat. Ein differenzierteres Bild ergibt sich aus der Betrachtung der 61 kontinentalen Flussregionen und deren Entwicklungen in den vergangenen 24 Jahren. Von allen Weltregionen verzeichnete lediglich Afrika eine deutliche Zunahme der Wasserspeicherung. In geringerem Maße auch Australien und Ozeanien. In den übrigen Regionen ist hingegen eine Abnahme zu beobachten, wobei insbesondere die Gletscherschmelze in der Arktis hervorsticht. In Europa und im Nahen Osten zeigen alle Einzugsgebiete eine Abnahme der Wasserspeicherung. Besonders ausgeprägt ist auch in Europa dabei die Abnahme des Gletschereises auf Island. Dabei unterscheiden sich allerdings die Zeitpunkte, ab denen ein negativer Trend erkennbar ist. Im Nahen Osten sinkt die Wasserspeicherung bereits seit 2009, während in Westeuropa erst etwa ab 2014 eine kontinuierliche Abnahme feststellbar ist. Ein abschließender Blick auf Deutschland zeigt, dass die anhaltende großräumige Trockenheit spätestens seit 2018 deutlich erkennbar ist. Das Jahr 2024 war hingegen ein überdurchschnittlich feuchtes, mit rund 15% mehr Niederschlag im Vergleich zum langjährigen Mittel, wodurch sich die Wasserspeicher vorübergehend erholen konnten. Dadurch erreichten sie erstmals seit 2018 wieder annähernd ein normales Niveau. Im Jahr 2025 lagen die Niederschläge aber schon wieder 18% deutlich unter dem Durchschnitt. Gleichzeitig führte eine erhöhte Verdunstung infolge der hohen Temperaturen dazu, dass sich die Wasserspeicherung wieder verringerte. Über den Zeitraum seit 2002 betrachtet, hatte Deutschland zum Jahresende 2025 ein Defizit von rund 25 Milliarden Tonnen Wasser im Vergleich zum Mittelwert der Zeitreihe seit 2002. Eine etwas andere Art der Betrachtung des Klimawandels hat Ende März die Weltwetterorganisation WMO veröffentlicht. Während in der öffentlichen Diskussion zum Beispiel mit der CO2-Konzentration in der Atmosphäre oder den Temperaturentwicklungen der Atmosphäre oder der Ozeane oder dem Schmelzen der Gletscher diskutiert wird, hat die WMO die Energieaufnahme und Abgabe der Erde betrachtet, die viele der genannten Faktoren integriert. Die WMO hat die Temperaturentwicklung bestätigt, dass die Jahre 2015 bis 2025 die heißeste Elfjahresperiode seit Beginn der Messungen waren. Das vergangene Jahr war das zweit- oder drittheißeste Jahr mit einer Durchschnittstemperatur von 1,43 Grad über dem vorindustriellen Niveau zwischen 1850 und 1900. 2024 war noch heißer, mit rund 1,55 Grad. Die WMO hat aber erstmals das Energieungleichgewicht genannt, das Indikatoren wie Temperaturen, Eisschmelze, Treibhausgasemissionen und andere Faktoren zusammenfasst. Bei einem stabilen Klima hielten sich die Energieaufnahme durch die Sonne und die Abgabe die Waage. Doch die menschengemachten Treibhausgase in der Atmosphäre seien auf ein Niveau gestiegen, das die Welt seit mindestens 800.000 Jahren nicht mehr erlebt hat. Dies behindere die Hitzeabgabe. Mehr als 91% der überschüssigen Energie würden in Ozeanen gespeichert, hieß es. Die Erwärmungsrate der Meere haben sich zwischen den Perioden 1960 bis 2005 und 2005 bis 2025 mehr als verdoppelt. 5% der überschüssigen Energie würden in Böden gespeichert, gut 3% gingen in die Eisschmelze. Nur 1% gehe in den Temperaturanstieg an der Erdoberfläche. Eine Grundlage für Optimismus stellt diese Betrachtung also wahrlich nicht dar. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Wien hat jetzt die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, mit der das Invasionsrisiko für tausende gebietsfremder Pflanzenarten unter heutigen Bedingungen und unter künftigen Klima- und Landnutzungsszenarien ermittelt werden sollte. Die Einschleppung gebietsfremder Arten in neue Regionen durch den Menschen ist zu einem prägenden Merkmal des Anthropozäns geworden. Immer mehr Arten breiten sich aus und haben schwerwiegende negative Auswirkungen auf einheimische Arten und die Lebensgrundlagen der Menschen. Viele gebietsfremde Pflanzen verringern die landwirtschaftlichen Erträge, während andere, wie beispielsweise das allergieauslösende Ragweed, die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. ForscherInnen haben nun untersucht, wie sich die globalen Hotspots des Risikos einer Pflanzeninvasion unter künftigen Umweltbedingungen verändern könnten. Methodisch wurden hierfür globale Daten über die Verbreitung gebietsfremder Pflanzen kombiniert mit Umweltvariablen, um das Invasionsrisiko von, man höre und staune, 9.701 Art zu modellieren. So wurden die heutigen feststellbaren Invasionsmuster bewertet und die zukünftigen Veränderungen bis zum Ende des 21. Jahrhunderts prognostiziert. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die globalen Hotspots des Pflanzeninvasionsrisikos geografisch verlagern werden. Gemäßigte Regionen werden einem steigenden Risiko ausgesetzt sein, in einigen subtropischen Gebieten könnte das Risiko dagegen zurückgehen. Der Biodiversitätsforscher Ali Omer vom Departement für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien fasste die Ergebnisse so zusammen. Ich zitiere ihn. Insgesamt haben wir festgestellt, dass ein Drittel der globalen Landfläche derzeit für mindestens 10% dieser invasiven Arten geeignet ist, was diese Gebiete zu Invasionshotspots macht, in denen mit dem Vorkommen vieler gebietsfremder Pflanzen zu rechnen ist. Die meisten dieser aktuellen Hotspots befinden sich in subtropischen und warm gemäßigten Regionen, darunter bereits große Teile Europas. Zitat Ende. Es wird erwartet, dass sich die Hotspots in Richtung der Pole, in kältere Regionen wie Mitteleuropa verlagern und in den zunehmend heißen und trockenen subtropischen und semi-ariden Regionen zurückgehen. Europa gehört mithin zu den Regionen, die weltweit einem der höchsten Invasionsrisiken ausgesetzt sind. Arten wie zum Beispiel das Ragweed mit seinem hochallergenen Pollen oder die Robinie, die in Wäldern und Grasland vordringt, dürften sich unter den Bedingungen eines sich erwärmenden Klimas weiter ausbreiten. Gleichzeitig werden abgelegene Gebiete in borealen und polaren Regionen voraussichtlich anfälliger für Pflanzeninvasionen, was zunehmende negative Auswirkungen auf diese derzeit oft unberührten Ökosysteme haben wird. Die Arktis besteht nicht nur aus Schnee und Eis. Torfschichten und die Vegetationen der Tundra und Taiga bieten viel hochentzündliches Brennmaterial. Seit Beginn der 2000er Jahre nehmen Ausmaß und Häufigkeit großer Brände in der Arktis deutlich zu. Die Jahre 2019, 2020 und 2021 markieren dabei einen vorläufigen Höhepunkt. In nur 3 Jahren brannte nördlich des 60. Breitengrads mehr Fläche ab als im gesamten Jahrzehnt von 1990 bis 2000. Welche Rolle bei dieser Entwicklung der menschengemachte Klimawandel spielt, hat jetzt Lukas Fiedler von der Universität Hamburg untersucht. Das Forschungsteam um ihn verglich mit Hilfe von Klimasimulationen, wie wahrscheinlich die Extrembrände in einer Welt mit menschlichem Einfluss sind und wie wahrscheinlich in einer Welt ohne diesen. Anschließend zerlegten die Forschenden die Faktoren für Feuergefahr in ihre Einzelteile. So konnten sie zeigen, dass nicht etwa ausbleibender Regen, sondern steigende Temperaturen und zunehmend trockene Luft die entscheidenden Treiber der arktischen Extrembrände sind. Das Ergebnis? Die vom Menschen verursachten Emissionen sind eine notwendige Bedingung für das Auftreten dieser Extremereignisse. Besonders deutlich zeigt sich das beim sogenannten Feuerwetter, also den klimatischen Bedingungen, die bestimmen, wie leicht Feuer entstehen und sich ausbreiten kann. Für die Jahre 2020 und 2021 liegt der Einfluss des Menschen bei nahezu 100%. Ein Ereignis wie 2021 wird durch den menschengemachten Klimawandel 235 Mal wahrscheinlicher. Die Eindeutigkeit dieser Zahlen hat mich selbst überrascht, sagt der Forscher Fiedler. Nur ein kurzer Einwurf zu Untersuchungen, mit denen man ermitteln will, wie groß die wirtschaftlichen Folgen der Klimakrise sind. Spektrum der Wissenschaft hat in einem kurzen Artikel den ernüchternden Befund festgehalten, dass die mathematischen Funktionen, mit denen man den tatsächlichen wirtschaftlichen Schaden der Klimakrise zu ermitteln versucht, die reale Lage nur völlig unzureichend beschreiben. Dies ist wohlgemerkt nicht das Forschungsergebnis eines Mathematikers, sondern das Ergebnis einer Umfrage bei knapp 70 ExpertInnen. Ein Problem ist etwa die Verwendung der Temperatur als Treiber. Der tatsächliche wirtschaftliche Schaden wird vor allem aber durch Extremwetterereignisse verursacht. Und deren Häufigkeit steigt zwar mit der Erwärmung der Erde, die mittlere Temperatur ist aber kein verlässlicher Indikator für die realen Schäden. Die Schadensfunktionen sind immer noch viel zu oft einfache, glatte Kurven und nicht in der Lage, Kipppunkte, Kaskadeneffekte oder abrupte Veränderungen abzubilden. Auch die grundlegende Annahme, dass die Klimakrise nur für ein langsameres Wachstum sorgen würde, ist kritisch. Wenn sich die Erde um 3 oder 4 Grad erwärmt, kann man nicht mehr davon ausgehen, dass das Wirtschaftssystem immer noch so funktioniert, wie es das heute tut. Die Klimakrise verändert alles und wir müssen ihr wohl auch mit neuen mathematischen Gleichungen entgegentreten, schreibt der Autor. Es ist mittlerweile nicht mehr bestritten, dass die Klimaveränderungen zu häufigeren extremen Ereignissen wie Hitzewellen, Dürren und Starkregenereignissen führen. Hitzewellen und Dürren verursachen bereits für sich genommen enorme Schäden, wie zum Beispiel eine weniger produktive Landwirtschaft und Industrie, akute Wasserknappheit und eine erhöhte Sterblichkeit bei Mensch und Tier. Das sagt Die Kai, Erstautorin der Studie des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Und sie sagt weiter, zusammengenommen führen Hitze, Dürre-Extreme zu Folgen, die über die Gesamtauswirkungen der einzelnen Ereignisse hinausgehen oder sich deutlich von ihnen unterscheiden. Zitat Ende. In ihrer Studie untersuchten die AWI-Forschenden die Entwicklung und die treibenden Kräfte von kombinierten Hitze-Dürre-Extremen sowie ihre Auswirkungen auf den Menschen. Sie analysierten 152 Simulationen aus 8 Klimamodellen, die sie mit Beobachtungsdaten und sozioökonomischen Datensätzen kombinierten. Die Auswertung der Simulationen zeigt, dass die dominierende Treibkraft hinter der Zunahme kombinierter Hitze-Dürre-Ereignisse die steigenden globalen Temperaturen sind, die durch Rückkopplungen zwischen Land und Atmosphäre verstärkt werden. Diese Veränderungen werden in erster Linie durch Treibhausgasemissionen aus menschlichen Quellen und nicht durch natürliche Schwankungen verursacht. Das AWI-Team fand auch eine lineare Beziehung zwischen dem globalen Temperaturanstieg und dem Anteil der Bevölkerung, die vermehrt von extremen Hitze- und Trockenperioden betroffen ist. Die Autorin Die Kai sagt dazu, wenn sich an der derzeitigen Klimapolitik nichts ändert, könnte fast ein Drittel der Weltbevölkerung bis zum Ende des Jahrhunderts häufigeren und schwereren Hitze-Dürre-Bedingungen ausgesetzt sein. Das wären fast 2,6 Milliarden Menschen. Zitat Ende. Diese Anfälligkeit ist größtenteils auf die geografische Lage und die jeweilige Klimaempfindlichkeit der Region zurückzuführen. Die am stärksten betroffenen Länder befinden sich überwiegend in tropischen und subtropischen Breitengraden, wo schon eine geringe Erwärmung die Wahrscheinlichkeit von Extremereignissen erheblich verschieben kann. Die wichtigsten Hotspots sind Mittel- und Südamerika, Südeuropa, Afrika und Südasien. Dass man Entwicklungen, die mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden, nicht einfach auf alle entsprechenden Entwicklungen übertragen kann, zeigt eine Studie der Universität Basel. Eine verbreitete Annahme ist, dass die Klimakrise die Baumgrenzen verschiebt. Tatsächlich ist die Ursachenanalyse komplizierter und auch die tatsächliche Entwicklung ist nicht einheitlich. Zwar sind 42% der Baumgrenzen zwischen 2000 und 2020 bergauf gewandert, gleichzeitig hat sich jedoch ein Viertel hangabwärts verschoben. Die Forschung macht deutlich, Temperatur allein erklärt diese Veränderungen nicht. Menschliche Eingriffe in die Landschaft, etwa veränderte Landnutzung, beeinflussen maßgeblich, wie sich Baumgrenzen entwickeln. Die Forschenden untersuchten die Verschiebungen der tatsächlichen Baumgrenze anhand von Satellitendaten. Diese verglichen sie mit der potenziellen Baumgrenze, also welche Verbreitung in der besagten Region aufgrund der Temperaturen möglich wäre. Danach bestimmt die Temperatur zwar grundsätzlich, wo Bäume potenziell wachsen können, doch wo sich Baumgrenzen tatsächlich befinden und wie sie sich verändern, hängt stark von der menschlichen Nutzung ab. In den europäischen Alpen etwa werden hochgelegene Bergweiden zunehmend aufgegeben. Und wo Weidewirtschaft zurückgeht, können Bäume wieder nachrücken. Die tatsächliche Baumgrenze verschiebt sich in die Höhe. Einer der beteiligten Forschenden hat dazu wörtlich gesagt, es geht nicht darum, ob der alpine Raum genutzt wird, sondern dass sich die Nutzung verändert. Und je mehr Bergweiden aufgegeben werden, desto mehr wachsen Bäume dort, wo sie eigentlich früher schon hätten sein können. Zitat Ende. Neben der Landnutzung spielen auch andere Störungen wie Brände zum Beispiel eine Rolle. Weltweit lassen sich 38% der hangabwärts gerichteten Baumgrenzenverschiebungen mit Feuerereignissen in Verbindung bringen. Dr. Tianchen Liang, der Erstautor der Studie, sagt, Brände sind zwar ein Beispiel für natürliche Störungen, aber viele Waldbrände, etwa die in Nordamerika, sind heute nicht mehr vollständig von menschlichen Einflüssen zu trennen. Der Klimawandel und menschliche Aktivitäten erhöhen ihre Frequenz und ihr Ausmaß. Dies verdeutliche, wie komplex die Zusammenhänge sind. Es ist schwer, menschliche und natürliche Einflüsse und Auslöser voneinander zu unterscheiden. Zitat Ende.